Warum sollten wir Hoffnung haben? Der Mensch, ein hoffnungsloser Fall, unser Thema heute. Gibt es einen Unterschied zwischen Hoffnung, Vertröstung und Selbstbetrug? Ist das nicht alles das Gleiche? Wenn wir nach der Wortbedeutung für Hoffnung fragen, gibt es verschiedene Erklärungen, aber im Mittelniederdeutsch führt man Hoffen auf den Begriff Hopen zurück und hopen, da steckt hoppen drin, hüpfen, vor Erwartung, unruhig, hüpfen, trippeln, in zuversichtlicher Erwartung dessen, was kommt. Das meint möglicherweise Hoffnung, also eine zuversichtliche innere Ausrichtung. Daher auch die Formulierung guter Hoffnung sein als Synonym für Schwangerschaft. Da wartet man auch auf etwas. Wenn dagegen der Philosoph Friedrich Nietzsche recht haben sollte, dann ist Hoffnung nur eine gemeine Hinhaltetaktik der Götter. Nietzsche sagt, Zeus wollte nämlich, dass der Mensch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Und dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen nur verlängert. Also jede Hoffnung, sagt Nietzsche, ist am Ende dazu verdammt zu scheitern. Hoffnung ist nur die berühmte Wurst, die man dem Hund vor die Nase hält, damit er weiterläuft und die er doch niemals bekommen wird. Und unsere Frage heute Morgen, der Mensch ein hoffnungsloser Fall? Sie kennen alle diesen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist aber auch eigentlich ein resignativer Satz, denn das schließt ja ein, am Ende stirbt sie doch. Wie viele Hoffnungen sind enttäuscht worden? Und einer, auf den ich dabei neulich wieder gestoßen bin, ist der Liedermacher Reinhard May. Sein Sohn Maximilian fiel im März 2009 mit einer verschleppten Lungenentzündung ins Wachkoma und ist seitdem nicht wieder aufgewacht. Sie haben mit medizinischen Mitteln alles versucht. Sie haben gebangt und gehofft. Und die Traurigkeit ist mit Händen zu greifen, wenn Reinhard May seine Hoffnungslosigkeit in diese Lieder hineinschreibt. Und in einem Lied auf seiner jüngsten CD, da beschreibt er, wie er den Maximilian das letzte Mal von dem Unglück zum Bahnhof gebracht hat und wie er sich einfach wünschen würde, seinen Sohn jemals wieder gesund vom Bahnhof abholen zu können. Dann mach's gut, heißt das Lied. Wenn ich ihn vom Bahnhof abholen könnte noch einmal, wollte ich seinen schweren Seesack tragen und er wäre mir leicht. Und ich deckte eine Tafel für ihn für ein großes Mahl, wie es einem Königssohn zur Ehre gereicht. Und ich wollte ihm den köstlichsten Wein von der Loire eingießen und Girlanden sollten wehen und alle Flüsse aufwärts fließen. Wenn ich ihn vom Bahnhof abholen könnte nur noch einmal, wollte ich gern bei Tag und Nacht in Wind und Wetter wartend stehen, könnte ich irgendwann im Strom der Reisenden den roten Schal leuchtend und so wohlvertraut schon in der Ferne sehen. Welcome home, und wir klopften einander lachend auf den Rücken. Ich würde mich etwas strecken, er würde sich etwas bücken, wenn er auftauchte, noch einmal vor mir aus der Dämmerung. Wenn doch nur. Hoffnung und Verzweiflung liegen oft so dicht beieinander. Und in diesem Sinn will der Dichter Bertolt Brecht sich erst gar nicht an die Hoffnung klammern. Dann lieber gar nicht hoffen, sagt er. Er hat ein Gedicht geschrieben, den Nachgeborenen, darin sagt er, ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich sehe. Und wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Zitat Ende. Hoffnung, sagt Bertolt Brecht, ist nur der Selbstbetrug der Blinden. Hoffnung ist der Selbstbetrug der Blinden. Und davor will er als Sehender die naiv Hoffenden bewahren. Und so schreibt er dann in diesem Sinn auch in einem anderen ironischen Gedicht, ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. All sein Hoffen nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist nicht anspruchslos genug. Das heißt, er sehnt sich nach mehr, als er bekommt. Der Mensch ist nicht anspruchslos genug für dieses Leben. Er hofft immer als mehr. Er hat auf mehr, als er kriegt. Er hat immer mehr Fragen, als es Antworten gibt. Dann lieber erst gar nicht hoffen, als doch nur immer enttäuscht zu werden. Der Mensch, ein hoffnungsloser Fall. Aber kann man auf Dauer so leben? Kann man das aushalten? Gut sagen viele, die große Hoffnung ist gestorben. Das war mal. Jetzt bin ich erwachsen geworden. Jetzt bin ich gereift. Jetzt sind mir die großen Flausen vergangen. Die große Hoffnung ist gestorben. Aber so meine kleinen Hoffnungen, die leiste ich mir noch. Und mit denen hoffe ich mich so von Tag zu Tag. Besser eine kleine Hoffnung als eine große Täuschung, sagen diese Leute. Der Mensch ein hoffnungsloser Fall, aber wie soll bitteschön eine kleine Hoffnung helfen gegen die großen Fragen und in den großen Krisen? Der Mensch ein hoffnungsloser Fall. Und mitten in dieses Scheitern und mitten in diese Verzweiflung hinein mischt sich jetzt die Bibel ein. Die Bibel als das große Hoffnungsbuch. Die Bibel, die sagt, lasst euch nicht abspeisen mit ein bisschen Hoffnung. Lasst euch nicht abspeisen mit ein bisschen Ablenkung. Lasst euch nicht abspeisen mit ein bisschen Beruhigung, mit ein bisschen Tralala und Ablenkung. So ist der Apostel Paulus den Christen in Thessaloniki geschrieben, die über den Tod ihrer Angehörigen nicht hinwegkamen. Und er hat gesagt, Leute, lasst euch nicht irre machen, ihr müsst nicht verzweifelt sein. Und dann hat er hinzugefügt, ihr müsst nicht verzweifelt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und damit hat er gesagt, die anderen haben keine Hoffnung, das ist wahr, aber ihr habt Hoffnung. Ihr müsst nicht verzweifelt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Paulus wusste, keine Hoffnung ist der Normalfall. Keine Hoffnung ist der Normalfall in Thessaloniki, keine Hoffnung ist der Normalfall in Rom, keine Hoffnung ist der Normalfall in Hannover, keine Hoffnung ist der Normalfall in New York und überall auf der Welt. Und sein Kollege Petrus schreibt, aber euch hat Gott neues Leben geschenkt zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir horchen auf und wir fragen, stimmt das? Gibt es diese Hoffnung wirklich? Oder ist das nur ein weiterer hilfloser Versuch, der die Qual und die Enttäuschung am Ende nur größer macht? Gibt es Hoffnung für mich? Das wird auch der kranke Mann damals in Kapernaum gefragt haben, von dem das Markus-Evangelium berichtet. Habe ich überhaupt einen Grund, noch irgendetwas zu hoffen für mein Leben? Das Wenige, das wir über den Mann erfahren, reicht aus, um sich seine Situation vorstellen zu können. Er war gelähmt. Immerhin, er hatte vier Freunde, die offensichtlich zu ihm hielten, und den Bericht über seine Schicksalsstunde finden Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel. Steht im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel. Und Markus berichtet, nach einigen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte da, also die offiziellen Vertreter der Religion, die Hüter auch der Tradition, und dachten in ihrem Herzen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn, das ist ein Titel, mit dem Jesus von sich selbst gesprochen hat, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und sprachen und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Mann schon an seinem Bett gefesselt gewesen war. Wir wissen nicht, wie viele Ärzte er schon ausprobiert hatte. Wir wissen nicht, wie viele Nächte er durchgeweint hatte. Aber was in diesen Versen aufleuchtet, das ist ein Hauch von Hoffnung, wo schon alle Hoffnung gestorben war. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Und das ist das Erste, was ich Sie bitte, einfach festzuhalten. Die Hoffnung hat einen Namen. Die Hoffnung richtet sich auf eine Person. Die Hoffnung klammert sich an einen Mann. Kapernaum und einige Städte um den See Genezareth herum waren in diesen Tagen wie elektrisiert, wie aufgewühlt. Weil Jesus durch die Lande zog und er tat vor allem zweierlei. Er heilte viele Kranke. Er heilte sie mit einem Wort von einem Moment auf den anderen. Und er predigte. Im Kapitel davor steht, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür, und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen zu ihm kamen. Und er predigte. Hier steht, er sagte ihnen das Wort. Was war das Wort? Das Wort, das war eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht war, Gott kümmert sich um euch. Er sucht euch. Er liebt euch. Die schlechte Nachricht war, so wie ihr seid, könnt ihr vor diesem Gott nicht bestehen. Euer Unglaube, eure Ignoranz ist ein Aufstand gegen den heiligen Gott. Euch ist das vielleicht nicht bewusst, aber es ist ein Fakt. Ihr müsst umkehren. Nehmt diesen Gott ernst. Verantwortet euer Leben vor euch. Kehrt um zu ihm. Und dann wieder eine gute Nachricht. Gott will euch eine Chance geben. Gott will euer Herz verändern. Darum hat er mich geschickt, seinen Sohn, um euch aufzurütteln, um euch zu Gott zurückzubringen. Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Viele haben aufgehorcht und haben gesagt, wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, dann könnten wir unser ganzes Leben noch einmal von vorn buchstabieren. Dann hätten wir noch einmal eine Chance. Dann würden all die Fragen, die wir schon längst verdrängt und verschoben haben, weil wir doch keine Hoffnung hatten, sie jemals zu beantworten, dann hätten wir plötzlich eine Chance, eine Antwort zu finden. Und unsere Angst vor dem Tod und vor einer sinnlosen, verbauten Zukunft könnte vielleicht doch noch besiegt werden. Und so flutet in diesen Wochen eine Welle der Hoffnung durch das Land. Überall, wo Jesus auftaucht, werden Menschen verändert, werden Menschen wach, fassen Menschen neue Hoffnung. Die Hoffnung hat einen Namen, Jesus, und das ist bis heute so. Das erlebt man immer wieder, wenn Moslems das erste Mal von Jesus hören, dass sich in Jesus, der allmächtige Gott, mit Liebe zu uns wendet, dass er uns vergeben will, dass er uns Frieden schenken will. Viele Moslems hören auf und sagen, kann das sein? Kann das sein, dass Gott uns so nahe kommen will? Die Hoffnung hat einen Namen. Nun, von Jesus zu hören ist das eine, aber persönlich zu Jesus zu finden, zu kommen, ist eine ganz andere Sache. Und das war auch hier, wie wir lesen, das Problem. Es versammelten sich viele, Vers 2, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Das war ein echtes Problem. Mit dieser Tür ist wahrscheinlich die Tür des Grundstücks gemeint, also des Gartens, wenn Sie so wollen. Es war alles rappelvoll mit Menschen zugestellt, die Jesus hören wollten, die vielleicht einige auch einfach nur mal gucken wollten, was dieser so kurzfristig prominent gewordene dort alles tat und sagte. Und die vier Freunde mit ihrem Kranken auf der Pritsche kamen nicht durch. Die hatten sich das einfacher vorgestellt. Und dann steht das hier auch, es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten. Das war das Problem. Sie kamen nicht ran an Jesus. Es ist bis heute ganz schön schwer, an Jesus heranzukommen, weil so viele im Weg stehen. Fragwürdige Institutionen, die sich auf Jesus berufen, aber nicht so reden, wie er geredet hat. Und nicht die Wahrheiten transportieren, für die er stand. Oder unglaubwürdige Menschen versperren uns den Blick, um an Jesus ranzukommen. Die sich auf Jesus berufen, aber die ganz, ganz anders handeln, als er handelte. Und die uns total unglaubwürdig und doppelbödig erscheinen. Vorurteile gegen die Bibel versperren uns den Weg zu Jesus. Wenn etwa in irgendwelchen Titelstories von Illustrierten behauptet wird, die Bibel sei sowieso nur eine Ansammlung von Märchen oder subjektiven Glaubenserfahrungen, aber könne keinerlei Anspruch auf historische Authentizität erheben, und was genau mit Jesus war, wisse man sowieso nicht. Das ist alles nicht wahr, was die schreiben, aber die Menschen, die es nicht besser wissen, die glauben das erstmal, und es versperrt ihnen den Weg zu Jesus. Die sagen, es lohnt sich also offensichtlich nicht, das Neue Testament zu lesen. Es lohnt sich offensichtlich nicht, weiter zu fragen, weil es keine solide, sachliche, faktisch stichhaltige Informationen über Jesus gibt. Viele Menschen sind mit Jesus fertig, bevor sie ihm überhaupt noch einmal begegnet sind. Das ist ein großes Problem, aber nicht so die fünf Männer aus Kapernaum. Die Freunde, die lassen nicht locker. Und weil alle anderen Zugänge zu Jesus verstellt sind, versuchen sie es, das ist wirklich spektakulär, übers Dach, Vers 4. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, und machten ein Loch. Es ist eine dramatische Situation, wenn Sie sich das vorstellen. Da unten redet Jesus. Also stellen Sie sich vor, hier ginge plötzlich das Dach auf. Da würden wir schon den Atem anhalten. Nun, bei der damaligen Bauweise, muss ich zugeben, war das leichter. Die meisten Häuser dort hatten Flachdächer. Dorthin konnte man sich schön zurückziehen für die kühlen Stunden des Tages. Es war so wie eine Terrasse für uns vielleicht oder eine Art Wintergarten. Und zugänglich waren sie meistens über eine Außentreppe, die zum Dach hinaufführte. Das war so die übliche Architektur der Häuser. Und gedeckt waren die Dächer dann meist mit gebrannten oder getrockneten Tonplatten, die auf stützenden Balken ruhten und abgedeckt werden konnten. Und so sind die wahrscheinlich über eine dieser Treppen rauf auf das Dach, haben eine entsprechende Luke aufgemacht, indem sie die Platten beiseite gelegt haben, haben dann diese Trage gewissermaßen festgemacht an Seilen und haben so diesen Gelähmten da vor den Augen der Zuhörer heruntergelassen. Und plötzlich stand er da vor Jesus. Oder lag da vor Jesus, muss man sagen. Die Pritsche stand vor Jesus. Die betreiben einen großen Aufwand. Was treibt sie? Die Hoffnung. Die Hoffnung hat einen Namen. Der Name ist Jesus. Wir wissen nicht, wie viel sie bis dahin wirklich schon von Jesus verstanden hatten. Aber sie wollen sich nicht sagen, wir haben nicht alles versucht. Sie haben wirklich alles versucht. Und wenn wir diese Berichte heute lesen, speziell in den Evangelien, dann haben wir immer eine Schwierigkeit. 2000 Jahre später. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da war Jesus damals noch sichtbar auf der Erde. Das war der Vorteil der Leute damals. Und ein christlicher Liedermacher, Manfred Siebald, hat das mal so ausgedrückt. Er sagt, manchmal wünschte ich mir, ich wäre damals mit dir durch die Lande gezogen, hätte selber vom Nahen gesehen, wie im Auge des Blinden das Sonnenlicht tanzte, wie ein Lama es schaffte zu gehen. Und er fragt dann, ob das Glauben dann leichter wäre und das Reden mit dir im Gebet, ob es leichter wäre, dir zu folgen, wohin es auch geht. Aber dann müssen wir einen Denkschritt weitergehen. Denn diejenigen, die diese Berichte aufgeschrieben haben, die haben es deshalb getan, weil sie überzeugt waren, die nach uns brauchen Jesus genauso. Und vor allem haben sie diese Berichte aufgeschrieben, das ist jetzt ganz wichtig, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war. Das ist ganz entscheidend. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, hat Markus das aufgeschrieben, hat Lukas das aufgeschrieben, hat Matthäus das aufgeschrieben, hat Johannes das aufgeschrieben, all die Evangelienschreiber. Da wussten sie nämlich sicher, die Geschichte mit Jesus ist nicht zu Ende. Er lebt, es ist weiter mit ihm zu rechnen. Man kann ihn weiter anrufen, auch wenn man ihn mit seinen Augen nicht sieht. Auch wenn Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen ist. Aber er hat gesagt, ich höre eure Gebete. Ich kann in eure sichtbare, dreidimensionale Welt jederzeit eingreifen. Ich bin für euch da. Und das hat Markus gewusst und deshalb hat er das aufgeschrieben. Die Geschichte mit Jesus ist nicht zu Ende. Der Name der Hoffnung wird immer derselbe bleiben, nämlich Jesus. Diese Männer haben ihre Berichte geschrieben, weil sie überzeugt waren, man kann Jesus auch heute begegnen. Man kann Jesus heute begegnen und wer zu ihm kommt, der wird Resonanz bekommen. Der wird Resonanz bekommen, der schreit nicht ins Leere. Ich habe dieser Tage das Zitat eines der bekanntesten Soziologen unseres Jahrzehnts entdeckt, nämlich von Professor Hartmut Rosa. Er lehrt in Jena. Mischt sich immer wieder mit spannenden Essays ein in die Diskussion um Beschleunigung und was das für unser Denken bedeutet, einer der interessanteren Soziologen unseres Jahrzehnts. Und er hat in der Wirtschaftswoche neulich einen bemerkenswerten Satz geschrieben. Er hat geschrieben, die Bibel ist ein einziges Dokument des Flehens, des Hoffens, des Schreiens nach einem, der da ist und antwortet. Sie gibt ein Resonanzversprechen. Sie gibt ein Resonanzversprechen, das heißt, sie sagt, wenn du rufst, gibt's Antwort. Die Bibel ist ein einziges Dokument des Flehens, des Hoffens, des Schreiens nach einem, der da ist, sagt Rosa. Und deshalb würde ich hinzufügen, ist die Bibel nicht nur ein Dokument des Schreiens, sondern die Bibel ist auch ein Dokument des Antwortens. Die Bibel ist ein Dokument der Lösung Gottes. Aber dann müssen wir natürlich auch sagen können, was wir denn heute von Jesus haben. Was kann Jesus einem Menschen der Postmoderne geben? Was kann einem Menschen, der in der Zeit lebt, die Hartmut Rosa analysiert, was kann Jesus da einem Menschen geben an Hoffnung? Was hätte Jesus zu Bertolt Brecht gesagt? Was würde Jesus wohl heute zu Reinhard May sagen? Die Erwartungen der Freunde an Jesus waren sehr klar definiert. Gesunde Beine. Das war ihre Erwartung. Und die ganze Dramatik dieses Moments fängt Markus dann mit zwei Sätzen ein. Und diese entscheidenden Sätze finden Sie in Vers 4 und dann vor allem Vers 5. Also, da sie nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und als nun Jesus ihren Glauben sah, also ihr Vertrauen, dass sie irgendwie damit gerechnet haben, Jesus würde helfen, da sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Den Leuten muss es den Atem verschlagen haben. Man kann die entsetzte Stille, die nach diesem Satz eintritt, fast mit Händen greifen. Viele werden sich gefragt haben, was soll das? Was soll das? Der liegt da verkrüppelt und hört, deine Sünden sind dir vergeben. Und von den fünf Männern wird kein Kommentar berichtet. Aber waren sie deshalb gekommen? Waren sie gekommen, um diesen Satz zu hören? Entschuldigung, ich habe da meine Zweifel. Ein Missverständnis? Was hilft es einem Gelähmten zu hören, dass ihm die Sünden vergeben sind? Was hat Vergebung mit Hoffnung zu tun? Was hilft es einem Arbeitslosen zu hören, dass ihm die Sünden vergeben sind? Was hilft es einem Krebskranken zu hören, dass ihm die Sünden vergeben sind? Was hilft es Reinhard May, der um seinen Sohn weint, zu hören, dass ihm die Sünden vergeben sind? Und hier stehen wir an der Schlüsselstelle der ganzen Szene. Im Sport spricht man ja vom Momentum. Das ist die Szene, das ist das schmale Zeitfenster, das ist der Augenblick, an dem sich alles entscheidet. Etwa das Momentum eines Formel-1-Rennens. Vers 5 ist das Momentum dieses Berichts. Hier entscheidet es sich. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das Wichtigste, was du brauchst, ist Vergebung deiner Sünden. Ob du Hoffnung hast oder nicht, ob du eine tragfähige Hoffnung über den nächsten Tag hinaus bekommst oder nicht, das hängt davon ab, dass deine Sünden vergeben sind. Kann das sein? Und hier besteht Erklärungsbedarf schon deshalb, weil die meisten Zeitgenossen mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Sünde. Sünde, da denken die meisten, das ist so irgendeine harmlose, kleine menschliche Schwäche. Das konnte ich in der zurückliegenden Woche wieder mal feststellen, als die Steuerbetrügerei der Alice Schwarzer ans Licht der Öffentlichkeit kam, durch den Spiegel. Sie wissen, das ist die Herausgeberin, die langjährige dieser feministischen Zeitschrift Emma. Und der Spiegel berichtete über den Steuerbetrug unter dem Titel »Die verlogene Ehre der Alice S.« und sprach dabei auch von der Steuersünde, dieser Journalistin. Und das war interessant. Es folgte eine heftige Leserdiskussion im Forum des Spiegel. Und einer, und darum erzähle ich das, einer beschwerte sich über die Verwendung des Begriffs Sünde in diesem Zusammenhang. Er hielt das für eine Beschönigung. Das sei viel zu harmlos, ja? Und dann schrieb er unter dem Namen HD 117 um 11.37 Uhr am 3. Februar, und wieder lese ich Sünder. Warum nennt man kriminelle Betrüger nicht beim Namen? Bei den sogenannten Hartz-IV-Betrügern ist man ja auch schnell dabei, von Betrug zu reden. Dieser organisierte Betrug hat doch mit einer kleinen Sünde nichts mehr zu tun. Also der Schreiber meinte, Sünde ist viel zu harmlos. Der dachte offenbar, Betrüger ist viel schlimmer als Sünder. Sünde ist kleine Sünde. Jesus hat eine völlig andere Sicht von Sünde. Jesus sagt, du musst nichts dringender loswerden als deine Sünde. Sünde ist schlimmer als Krebs und AIDS zusammen. Sünde ist die Krankheit zum Tode, wie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard gesagt hat. Die Krankheit zum Tode. Sünde ist der größte Hoffnungskiller. Sünde, das ist die Herzkrankheit, die du hast. Das ist der innere Zustand, der dein Herz vergiftet. Das ist Sünde, der alles kaputt macht in deinem Leben. Und der Kern dieser Sünde ist, dass du den ablehnst, beziehungsweise den links liegen lässt, dem du dein ganzes Leben verdankst. Das ist Sünde, dass du dich um den nicht scherst, dessen Urteil einmal über deine ewige Existenz ausschlaggebend sein wird. Verstehen Sie, sündig ist nicht nur, was wir tun, mal so eine kleine Sünde, ein kleiner Betrug, sondern Sünde ist das, was wir sind. Was wir sind, tief drin im Kern unserer Existenz, unseres Herzens. Und glauben Sie mir, die Folgen der Sünde sind schlimmer als eine Verurteilung wegen Steuerbetrugs. Wer Gottes Hand wiederholt ausschlägt, sagt die Bibel, der zieht sich sein Gericht zu. Gott ist ernst zu nehmen. Gott spielt nicht, Gott macht keine Sprüche. Und wer den, der ihm alles schenken will und dem er alles verdankt, schnöde die Tür weist, der wird sich sein Gericht zuziehen. Und in dem Zusammenhang hat Jesus dann immer sehr drastisch und sehr direkt von Hölle gesprochen. Er hat gesagt, die ewige Trennung von Gott, das wird die Hölle sein. Und wer Gott abweist, wer sich dem Heiligen widersetzt, obwohl der ihn mit ganzer Liebe liebt, dem bleibt keine andere Zukunft als diese. Und der hat wirklich keine Hoffnung. Also die Folgen der Sünde sind schlimmer als jede Verurteilung eines Steuerbetrugs. Und darum ist das größer als der Hauptgewinn im Lotto. Wenn Jesus jetzt dem Mann auf den Kopf zusagt, deine Sünden sind vergeben. Verstehen Sie, das hat nachhaltige Konsequenzen. Das heißt, du wirst mit Gott im Reinen sein, mit deinem Schöpfer. Du kannst jetzt im Frieden mit ihm weiterleben. Du kannst dich darauf verlassen, dass er dein zerbrechliches Leben nie mehr aus seiner Hand lässt. Du kannst darauf setzen, dass er dich ans Ziel bringt. Dass du bei ihm geborgen bist, egal was Menschen dir noch antun mögen. Du kannst dich darauf verlassen, dass dieser Gott dir ewiges Leben schenkt. Und dass dann einmal all dein Leid, das dir jetzt noch anhängt, weg sein wird wie auf einen Schlag. Und schon jetzt wirst du mitten in deiner ganzen Not und mitten in deinen Problemen merken, dass seine starke Hand da ist und dich trägt und dir hilft. Also die Hoffnung hat nicht nur einen Namen, sondern die Hoffnung hat einen Grund. Der Grund der Hoffnung ist die Vergebung der Sünden. Versteht das der Gelähmte in diesem Moment? Verstehen das seine vier Freunde? Wer es auf alle Fälle versteht, sind die Gegner Jesu, die Religionsfunktionäre, die Verwalter der Tradition. Und von ihnen kommt sofort eine schneidende Reaktion. Das sehen Sie hier in Vers 6. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Die haben wenigstens verstanden, dass Sündenvergebung keine Kleinigkeit ist. Die haben wenigstens verstanden, dass Sündenvergebung das Größte ist, was einem Menschen widerfahren kann. Das Wichtigste ist, was ein Mensch braucht, was auch sie brauchen und was ich brauche. Und die haben begriffen, weil sie das Alte Testament kannten, das kann nur Gott. So steht das zum Beispiel im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Sünden vergeben kann nur Gott. Und verstehen Sie, wie brisant die Situation ist dort in diesem Haus in Kapernaum am See Genezareth. Wenn man eins und eins zusammenzählt, dann ist jetzt klar, was Jesus damit von sich selbst behauptet. Wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt er damit, dass er Gott ist. Denn ich kann Sünden vergeben. Ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Und darum bin ich der Einzige, der dir deine Sünden vergeben kann. Dass Jesus selbst dafür einen hohen persönlichen Preis bezahlt, das wissen seine Gesprächspartner zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hoffnung hat einen Namen, sagt Jesus, nämlich meinen. Und Hoffnung hat einen Grund, nämlich Vergebung der Sünden. Und C.S. Lewis, der bekannte Literaturwissenschaftler aus Oxford, der sich lange gegen den christlichen Glauben sträubte, weil das ihm einfach zu fern lag. Er war so ein knurriger Intellektueller und Eigenbrötler. Und er hat gesagt, was soll mir dieses ganze Christliche? Und er hat dann später messerscharf gesehen, was Jesus hier sagt in Kapernaum für jeden von uns persönlich bedeutet. Das heißt nämlich, Jesus zwingt uns, Stellung zu beziehen. Wenn er mit diesem Anspruch auftritt, dann zwingt Jesus mich und Jesus zwingt sie, egal was sonst in ihrem Leben los ist, Stellung zu beziehen. Und C.S. Lewis hat das in einem Aufsatz einmal so formuliert. Vor 2000 Jahren taucht unter den Juden plötzlich ein Mensch auf, der so spricht, als wäre er Gott. Er behauptet, Sünden vergeben zu können. Er sagt, er sei von Ewigkeit gewesen. Er sagt, er werde am Ende wiederkommen, um die Welt zu richten. Das ist verbunden mit dem Titel Menschensohn, mit dem Jesus von sich gesprochen hat. Und C.S. Lewis fährt fort, dass, was dieser Mann gesagt hat, war schlechthin das Unerhörteste, das je über menschliche Lippen gekommen ist. Uns entgeht leicht der Anspruch, der in der Behauptung liegt, Sünden vergeben zu können. Diese Behauptung ist so ungeheuerlich, dass sie komisch wirken müsste, käme sie nicht von Gott selbst. Und dann kommt C.S. Lewis zu dieser Konsequenz. Er sagt, ich versuche wirklich jedermann vor dem läppischen Einwand zu bewahren. Er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Genau das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Einer, der behauptet, Gott zu sein, einer, der behauptet, Sünden vergeben zu können. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person oder eben Gott. Und deshalb müssen wir uns entscheiden, folgert C.S. Lewis. Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder man kann ihn als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht gelassen. Und Sie und ich, wir müssen uns entscheiden, für welche dieser beiden Möglichkeiten wir optieren, wie wir ganz persönlich zu Jesus stehen. Die Gegner Jesu, die haben das in diesem Moment instinktiv erfasst. Und von dem Zeitpunkt an war es endgültig, dass sie Jesus beseitigen mussten. Und für uns persönlich müssen wir festhalten, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Vergebung unserer Schuld. Vergebung unseres zerstörten Verhältnisses dem heiligen Gott gegenüber, der uns geschaffen hat. Und der Einzige, der uns diese Vergebung schenken kann, ist Jesus. Warum? Eben weil er persönlich den Preis dafür bezahlt hat. Das war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht geschehen. Das lag ja noch einige Monate in der Zukunft, aber Deswegen hat ja Jesus zugelassen, dass sie ihn gekreuzigt haben. Er hätte sich ja dem entziehen können. Er hat dann gesagt, und das steht im Markus-Evangelium auch, 8 Kapitel später, in Markus 10, Vers 45, da hat Jesus genau gesagt, warum er gekommen ist. Da hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und dann hat er gesagt, worin sein wichtigster Dienst besteht. Und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, der total sündlose Sohn Gottes, Jesus, der Vollkommene. Jesus war bereit, sich kreuzigen zu lassen. Er war bereit, das hinzunehmen. Er hätte sich dem durchaus entziehen können, wenn er gewollt hätte. Und er hat immer gesagt, warum er es tut. Er stirbt stellvertretend für mich, stellvertretend für sie. Er bezahlt den Preis für unsere Schuld. Ein heiliger, lebendiger Gott kann Sünde nicht einfach ungesühnt lassen. Und darum ist Gott selbst gekommen in seinem Sohn Jesus Christus. Und er ist zugelassen, an dieses Kreuz geschlagen zu werden. Und er ist keinen zufälligen Tod gestorben aufgrund eines Justizirrtums, sondern er ist diesen Weg ganz bewusst gegangen. Das können Sie in allen Evangelien ausführlich dokumentiert finden, um ganz bewusst unsere Strafe zu bezahlen, zu sühnen, was wir an Schuld auf uns geladen haben. Und deswegen ist er jetzt die einzige Instanz, die uns versprechen kann und zusagen kann, deine Sünde ist dir vergeben, weil ich für sie bezahlt habe. Wer die Rechnung bezahlt, kann die anderen freihalten. Und das bietet Jesus uns an. Aber noch ist Jesus nicht mit seinen Gegnern fertig. Wir müssen den Schluss noch angucken. Er ist auch nicht mit dem Gelähmten fertig. Nachdem der erste Schreck verklungen ist, nimmt Jesus die unausgesprochene Frage seiner Gegner ganz offensiv auf. Und er gibt dem Gespräch nochmal eine interessante Wendung. Vers 8. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, nimm dein Bett und geh umher. Was hätten sie geantwortet? Müssen wir uns nur mal vorstellen, der Gelähmte liegt da immer noch auf seiner Pritsche. Und der wird wahrscheinlich wie beim Tennis immer hin und her seinen Kopf gewendet haben und sich gewundert haben, welche Diskussion da über ihm wogte. Und Jesus stellt eine sehr hintersinnige Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Was ist leichter? Sünden zu vergeben oder einen zu heilen. Natürlich, vordergründig ist es leichter, jedem Sündenvergebung zu versprechen. Das ist ja in dem Moment nicht empirisch zu überprüfen. Das gar nicht überprüfen, was in dessen Herzen los ist. Das wäre leicht zu sagen. Aber auf den zweiten Blick ist es schwerer, Sünden zu vergeben, da das nur Gott kann. Es ist schwerer, einen Menschen dauerhaft und in seinem Herzen zu verändern, als nur äußerlich und vorübergehend. Und noch bevor die Zuhörer ihre theologischen Fäden entwirren können, bringt Jesus den endgültigen, den finalen Beweis für seine Autorität. In Vers 10, da sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn, das ist dieser Titel, mit dem Jesus von sich selbst gesprochen hat, das ist der Richter, der am Ende über jeden entscheidet. In Gottes Auftrag, in Gottes Autorität. Dass der Menschensohn, also ich, sagt Jesus, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ich, der göttliche Richter, der das letzte Urteil spricht, sage dir das. Und hier muss ich nun zeigen, ob Jesus nur religiöse Sprüche macht oder ob er wirklich Vollmacht hat. Und Vollmacht bedeutet, sein Wort ist wirksam. Er hat Vollmacht, das heißt, sein Machtwort verändert wirklich real meine Situation. Ein Beispiel für Vollmacht ist der Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Wenn der die rote Karte zeigt, wenn der den roten Karton aus seiner Brusttasche zieht, dann muss der Spieler das Feld verlassen. Er kann sich noch so sträuben, weil der Schiedsrichter die Vollmacht auf dem Platz hat. Wenn der Trainer der gegnerischen Mannschaft sagt, hey, geh raus, der muss vom Platz, dann lacht er da nur drüber. Der Schiedsrichter hat Vollmacht. Er entscheidet, wenn er die rote Karte zückt, dann muss der vom Platz gestellte Spieler gehen. Wenn er ein Tor anerkennt und wenn es 3 Meter abseits war, dann zählt das Tor. Das ist Tatsachenentscheidung. Der Schiedsrichter hat Vollmacht, sein Wort gilt. Sein Wort hat verändernde Wirkung. Und Jesus sagt, ich habe Vollmacht, dir deine Sünden zu vergeben. Wenn ich das sage, dann wirkt das, dann gilt das. Ich habe Vollmacht, dir ewiges Leben zu versprechen. Ich habe Vollmacht, dir Frieden mit Gott zu schenken. Und dann, und das ist spannend, dann setzt Jesus sein Machtwort dem empirischen Test aus. Jetzt muss es sich zeigen. Überlegen Sie, wenn der Gelähmte jetzt liegen bleibt, dann können Sie alles vergessen, was wir bisher gesagt haben. Deswegen ist die Faktizität dieser Berichte so wichtig. Wenn der Gelähmte jetzt liegen bleibt, haben wir eine halbe Stunde umsonst nachgedacht. Und dann wäre Jesus nur ein religiöser Sprüchemacher gewesen. Und jetzt sehen Sie hin, was passiert, Vers 12. Und er stand auf und nahm sein Bett und ging alsbald, da steht im Griechischen ein Wort für sofort, also spontan. Das war nicht irgendwie so, dass er sich mühsam aufgerappelt hat und fünf Mann haben ihn noch gestützt, sondern er steht sofort auf. Durchschlagende Wirkung, eindeutiger Beweis. Vor den Augenzeugen steht hier, vor aller Augen. Sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Und hier entdecken wir zum Schluss das dritte Prinzip der Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Hoffnung hat einen Grund, die Vergebung der Sünde. Und Hoffnung macht Beine. Im wahrsten Sinne des Wortes hier. Hoffnung macht Beine. Hoffnung macht lebensfähig. Hoffnung, die Jesus schenkt. Hoffnung, die in der Vergebung der Sünden ihren Grund hat. Die hat eine lebensverändernde Macht, die mitten in unser normales, alltägliches Leben hineinreicht. Wenn Jesus ihre Sünde vergibt, dann werden nicht auf einen Schlag alle Probleme ihres Lebens gelöst. Aber dann wird ihr Leben verändert. Dann wird ihr Leben nachhaltig verändert und das greift durch bis auf die Grasnarbe des Alltags. Wenn Jesus über unserem Leben sein Machtwort spricht, dann verändert das nicht nur unser Herz. Was heißt nur? Das ist ja schon unendlich viel. Das ist das Größte, was es geben kann, dass ein Herz verändert wird. Dass ein Herz, dem Gott egal war, ein Herz, das vielleicht sogar gegen Gott rebellierte. Dass ein Herz anfängt, nach Gott zu fragen. Dass ein Herz anfängt, Gott zu vertrauen und Gott anzubeten als meinen Vater im Himmel. Und zuzugeben, ich brauche Vergebung meiner Schuld durch Jesus. Also nochmal, Hoffnung macht Beine. Das heißt nicht, alle Schwierigkeiten werden automatisch beseitigt. Aber Vergebung bedeutet zunächst mal, mein persönliches Verhältnis zu meinem Schöpfer ist bereinigt. Es fällt eine Zentnerlast von meinen Schultern. Vergebung bedeutet, meine Zukunft ist gesichert. Jesus verspricht mir ewiges Leben. Er verspricht mir Rettung für Zeit und Ewigkeit. Und wer sein Leben so an Jesus bindet, wer sagt, ja, ich gebe zu, Jesus, dass ich deine Vergebung brauche. Und ich glaube dir, dass du der Einzige bist, der die Vollmacht hat, sie mir zuzusprechen, weil du der Einzige bist, der für meine Schuld gestorben ist. Und ich anerkenne deine Autorität, weil du wirklich von den Toten auferstanden bist. Und mein Leben soll dir jetzt gehören. Und ich bin bereit, dir zu folgen, wohin du mich auch führen magst. Wer so sein Leben an Jesus bindet, der wird erleben, dass Jesus sich auch um sein Leben kümmert. Der wird es erleben. Ich habe mich gefragt, was könnte es für Reinhard May bedeuten, wenn er anfangen würde, das ernst zu nehmen. Wenn er anfangen würde, sich an Jesus zu wenden, in der Hoffnung, dass dieses Resonanzversprechen sich auch in seinem Leben erfüllt. Was würde sich ändern, wenn Reinhard May sagen würde, Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung, erbarme dich über mich. Sein Sohn würde nicht automatisch gesund werden, aber er wäre mit dieser Not nicht mehr allein. Er hätte den Stärksten an seiner Seite, der ihn trägt. Er könnte anfangen, für seinen Sohn zu beten. Und man wird dann sehen, wie Jesus mit dieser Situation umginge. Aber er hätte ein völlig neues Leben, voller Hoffnung, voller Trost auch. Unter dem Schutz dessen, der versprochen hat, uns sicher nach Hause zu bringen, wenn wir an ihn glauben. Hoffnung macht Beine, Hoffnung, die Jesus uns schenkt. Gibt unserem Leben eine völlig neue Grundlage und gibt ihm eine völlig neue Richtung. Und das ist meine Frage. Haben Sie diese Hoffnung? Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung Sie heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen sind. Vielleicht haben Sie den Titel gesehen und gesagt, ein hoffnungsloser Fall, bin ich vielleicht auch ein hoffnungsloser Fall. Worauf kann ich noch hoffen? Vielleicht haben Sie eine bestimmte Hilfe für ein bestimmtes Problem gesucht. Dann lassen Sie uns auch darüber reden. Und Gott hat unendlich viele Hilfen für unendlich viele Einzelprobleme. Ich weiß nicht, mit welcher inneren Haltung, mit welcher Freude oder Trauer Sie heute Morgen hergekommen sind. Aber auf alle Fälle erfahren Sie aus diesem Bibeltext, durch den Gott zu uns allen redet. Das sind ja nicht meine Worte, das sind Gottes Worte. Ich versuche das nur ein bisschen zu erklären. Erfahren Sie, dass Jesus den Anspruch erhebt, Ihr ganzes Leben auf eine neue Grundlage zu stellen. Das ist der Anspruch, nicht weniger. Er erhebt den Anspruch, Ihre Sünde zu vergeben. Er hebt den Anspruch, ihr Leben unter seine Fittiche, unter seine Führung zu nehmen. Und bitte Nehmen Sie das zur Kenntnis. Er hat bewiesen, ich habe Vollmacht auf Erden, die Sünden zu vergeben. Hier in Vers 10. Das ist eine interessante Formulierung. Er sagt, ihr wisst damit, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, auf Erden. Das heißt nicht nur in Kapernaum, nicht nur am See Genezareth, nicht nur damals, sondern auf Erden. Das heißt überall, auch hier, auch heute. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden. Und das hat er nochmal deutlicher bewiesen, nicht nur bei der Heilung dieses Mannes, bei der Heilung unzähliger anderer Menschen, sondern das hat er nochmal deutlicher bewiesen, einige Zeit später, nicht mehr in Kapernaum, sondern in Jerusalem, als er auferstanden ist von den Toten, als er diese grausigste Macht der Zerstörung sichtbar besiegt hat durch seine leibhaftige Auferstehung. Und dass viele Zeugen ihn gesehen haben. Und dass selbst die Zweifler überwunden wurden, einfach von dem Faktum, dass sie ihm begegnet sind und gesehen haben, das ist kein Geist, das ist keine Illusion, das ist keine psychologische Täuschung, sondern es ist derselbe Jesus, mit dem wir drei Jahre lang hier durch Israel gewandert sind. Es ist derselbe Jesus, der auferstanden ist. Und es ist wahr, er lebt, es ist alles gültig, was er gesagt hat. Und er hat die Vollmacht, auch unsere Sünden zu vergeben. Und damit, ich komme zum Schluss, steht jeder von uns vor der Entscheidungsfrage, die C.S. Lewis in diesem Text zurechtgefunden hat. Steht jeder vor der Entscheidungsfrage, für wen er Jesus halten will. Ob er diesem Urteil zustimmen will, dass das der größte Betrüger aller Zeiten war, oder ob sie endlich einsehen und zugeben wollen, Jesus ist Gottes Sohn. Und dann brauchen sie ihn auch. Und dann gehen sie doch zu ihm hin, er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Wir haben das hier schon so oft gesagt. Gehen Sie doch zu ihm hin und reden Sie mit ihm. Sie brauchen kein Ritual, Sie brauchen keinen Priester, Sie brauchen keine spezielle religiöse Disposition. Sie brauchen nur ein Herz, das zugibt, dass Sie Jesus brauchen. Und die Bereitschaft, sich von ihm ihre Schuld vergeben zu lassen, zuzugeben, dass Sie ohne ihn gelebt haben, ohne seine Vergebung, ohne mit ihm zu rechnen, ohne nach seinem Willen zu fragen. Aber er will Ihnen seine Vergebung schenken. Er will ihnen ewiges Leben schenken. C.S. Lewis hat sich dann nach eigenen Angaben vor Jesus gebeugt. Als Literaturwissenschaftler hatte er sich nicht viel mit den Evangelien vorher befasst. Er hatte immer gedacht, das sind Mythen, das sind alte religiöse Urtexte, die mir aber nicht wirklich real eine Hilfe bieten können. Und wann begann der Widerstand von C.S. Lewis zu bröckeln? Der Widerstand begann zu bröckeln, als C.S. Lewis wirklich anfing, die Evangelien und das Neue Testament insgesamt zu studieren. Und sein Widerstand begann zu bröckeln, als er dem Realismus der Evangelien begegnete. Und als er merkte, das hier kann alles Mögliche sein, aber nie und nimmer Mythologie. Das ist viel zu real, das ist viel zu normal, das ist echte Geschichte. Dieser Jesus ist echt. Und er ist die größte Herausforderung, der ich jemals begegnet bin. Und an ihm entscheidet sich mein Leben. Und das ist die Entdeckung, die ich Ihnen heute wünsche. Dass Sie sehen, an Jesus entscheidet sich mein Leben. Und vielleicht ist das ja heute das Momentum Ihres Lebens. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann das auch nicht sagen, aber vielleicht öffnet Gott ja einem von Ihnen heute dieses Zeitfenster. Dass sie plötzlich anfangen, über ihn nachzudenken mit einer Ernsthaftigkeit, die sie bis dahin nicht gekannt haben. Und dass sie begreifen, er ruft mich und er will mein Leben völlig verändern. Das durfte ich auch erfahren und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.